Mit sicheren Schritten stapft Wiebke Peters über den Waldboden. Die Wildbiologin hat ihre braunen Haare zum Pferdeschwanz gebunden. Die Beine stecken in dunklen Outdoorhosen. Während ich versuche, nicht über einen Ast oder Stumpf zu stolpern, hält Peters im Laufen mit beiden Händen eine Antenne über ihren Kopf und lässt den Blick abwechselnd über den Wald und das piepsende Gerät schweifen, das vor ihrer Brust hängt. Telemetrie nennt man das Verfahren, mit dem die Biologin hier im Bayerischen Wald das Verhalten des Rothirsches erforscht.
Und über die Stärke dieses Tons, den ich hier empfange, kann ich den Sender orten. Und der Ton ist schon sehr, sehr laut, das heißt, wir sind relativ dicht dran.
Je lauter der Ton, desto näher das Wildtier, das den Sender trägt. Wobei Wiebke Peters gerade gar keinen Hirsch, sondern nur den Sender sucht. 2 Jahre hing er um den Hals der Hirschkuh Sophie. Nun ist er abgefallen. Genau so, wie er programmiert wurde. Denn länger als 2 Jahre halten die Batterien nicht. Ich bin Kirsten Zesewitz. Ich befasse mich seit Jahren mit dem Rotwild. Rotwild oder Rothirsch, wie die Biologen sagen, ist unser größtes heimisches Wildtier. Aber egal, wo ich unterwegs bin, überall erzählt man mir nur von den Schäden, die das Rotwild anrichtet. Es gäbe viel zu viele Hirsche, heißt es. Und meist geht es in den Gesprächen vor allem darum, wie jagt man die Tiere noch effektiver, um den Bestand zu reduzieren. Denn Rotwild richtet, wenn es in Massen auftritt, tatsächlich große Schäden auf Wiesen, Feldern und im Wald an. Auch deshalb darf es heute nicht mehr überall in Bayern leben, sondern nur in 10 definierten Rotwildgebieten. 14% der Landesfläche. 86% von Bayern dagegen sind offiziell rotwildfrei. Hier sollen die Tiere sofort erlegt werden. Aber was macht das mit einer Tierart, die von Natur aus gewohnt ist, weite Strecken zurückzulegen und ausgedehnte Wiesen und Wälder zu besiedeln? Das möchte ich herausfinden. Und ich habe mich als erstes mit der Wildbiologin Wiebke Peters bei Neureichenau im Bayerischen Wald getroffen.
Und wir suchen einen leuchtend gelbes Halsband.
Gut, können wir auch mal ein bisschen die Augen mit aufmachen?
Genau, die Augen.
Wiebke Peters leitet die Stabsstelle für Wildtierökologie und Wildtiermanagement an der Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft in Freising. 10 Hirschkühe hat sie derzeit besendet. Hinzu kommen noch weitere 45 Tiere aus den Nationalparks Bayerischer Wald und Šumava in Tschechien. Sprich, 55 von rund 3000 Rothirschen, die in dem riesigen Gebiet leben. Ihre Sender werden über GPS geortet.
Und welche Erkenntnisse gewinnen Sie jetzt daraus?
Je nachdem, wie diese Halsbandsender getaktet sind, also wie oft sie eine GPS-Ortung aufnehmen, können wir eben genau durch die Augen des Tieres im Grunde das Leben verfolgen und können dann halt ganz genau schauen, wie sind die genauen Bewegungsmuster der Tiere. Welcher Landbedeckungstyp war da? War da Wald? War da Offenland? Wie war die Topografie? War es eher ein schroffes Gelände oder ein flaches Gelände? Welche Präferenzen haben die Wildtiere in ihrem Lebensraum? Wo gehen sie besonders gerne hin oder was meiden sie eben auch?
Im Winter wurden wieder einige Tiere mit Sendern ausgestattet. Wiebke Peters nutzt hierfür die Futterstellen der Bayerischen Staatsforsten. Traditionell wird das Rotwild in Bayern während der kargen Winterzeit in Gattern gehalten. Das Gatter Schlichtenberg, wo ich mit Peters unterwegs bin, ist 50 Hektar groß. Etwa 100 Hirsche überwintern hier. An einer Futterstelle bekommen sie Heu, Gras und Rüben. Und genau an dieser Futterstelle legen sich die Forscherinnen und Forscher mit einem Narkosegewehr auf die Lauer, wenn sie Hirsche besendern wollen. Ähnlich wie die Veterinäre bei der Versorgung kranker Löwen im Zoo.
Der Schuss mit dem Narkosegewehr ist nicht vergleichbar mit dem Schuss mit einem Jagdgewehr, weil der Narkosepfeil ist an sich schon sehr, sehr schwer. Und das heißt, wir müssen wirklich optimal abwarten, wann das Tier quasi so zu uns gerichtet steht, dass es eine Muskelpartie trifft, wo das Narkosemittel gut wirken kann. Was wir auch am Tier noch machen, ist, dass wir es vermessen. Wir nehmen eine DNA-Probe, wo wir Haare in der Regel entnehmen. Und wir setzen eine Ohrmarke, damit man das Tier auch später noch erkennen kann, wenn es seinen Sender verloren hat. Ich sehe es.
Wiebke Peters hat das Halsband entdeckt. Der Sender bekommt nun eine frische Batterie und dann wird eine neue Hirschkuh damit ausgestattet. Im ausgehenden Winter, kurz bevor die Tiere das Gatter verlassen und sich auf den Weg in ihre Sommerlebensräume machen. So wie jetzt gerade. Es ist Ende April. Vor 3 Tagen hat der Forstbetrieb Neureichenau das Wintergatter Schlichtenberg geöffnet. Noch von Freising aus hat Wiebke Peters einige ihrer Hirschkühe über GPS geortet. Die Wildbiologin gibt den besenderten Tieren sogar Namen.
Henriette und Selma sind schon quasi fast im Nationalpark. Und die Sitka, ja, hat sich noch nicht ganz so weit weggetraut. Die ist vielleicht ein bisschen zögerhafter.
Dann schauen wir doch mal, ob wir Sitka orten können.
Ja.
Für mich ist es unfassbar spannend, mir vorzustellen, dass die Hirschkuh Sitka vielleicht ganz in unserer Nähe ist. Wiebke Peters tippt eine Zahl in das Ortungsgerät.
Jeder Sender hat eine eigene Frequenz, damit man sie unterscheiden kann einfach. Und ich gebe jetzt die Frequenz von der Sitka ein.
115.
Und wir hören nichts. Das heißt, sie ist zu weit weg, dass wir sie orten können.
Wir werden uns später noch einmal auf die Suche nach Sitka machen, um zu sehen, welche Route sie nimmt auf ihrem Weg zum tschechischen Nationalpark Šumava. Denn Hirsche bleiben nicht an einem Standort. Sie wandern und besiedeln sommers und winters unterschiedliche Lebensräume. Auch das haben die Forscherinnen über Telemetriedaten herausgefunden.
Rotwild kennt keine Grenzen. Das heißt, es bewegt sich über eine Landesgrenze, also zwischen Deutschland und Tschechien. Sie bewegen sich im Frühjahr in die Sommereinstände, verweilen dort und dann beim Einsetzen des ersten Schneefalls wandern sie zurück in die Wintereinstände. Und diese Wintereinstände sind von uns in dieser Kulturlandschaft definiert über die Wintergatter.
In früheren Jahrhunderten wanderte das Rotwild aus den Hochlagen des Bayerischen Waldes im Herbst in die Flusstäler von Isar, Pfils und Donau. Diese alten Wanderrouten der Hirsche gibt es nicht mehr. Sie sind nicht vorgesehen in einer von Autobahnen und Siedlungen zerschnittenen Kulturlandschaft. Hinzu kommt die Angst der Landwirte und Waldbesitzer vor den Schäden, die das Rotwild anrichtet. Hirsche fressen Kräuter, Gräser und frische Knospen, bedienen sich aber auch gern an Rübenäckern Mais und Getreide. Und das sorgt immer wieder für Ärger. Wildbiologin Wiebke Peters wird dabei selten um Rat gefragt.
Häufig sind gerade um Wildtiere die Diskussionen sehr, sehr emotional gesteuert. Das heißt, da sind sehr viele Gedanken, Ideen, das, was Menschen glauben. Aber wirkliche Daten und Fakten gibt es selten. Und nur so kann man eben diese oft emotional geführten Diskussionen eben auf eine rationale Ebene runterbringen. Und da spielt die wildbiologische Forschung einen ganz, ganz wichtigen Punkt eigentlich, da eben objektives Wissen beizusteuern.
Dr. Wiebke Peters ist nicht nur im Bayerischen Wald tätig. Die Leiterin der Wildtierökologie an der LWF arbeitet zusammen mit Professor Andreas König von der TU München an einer Studie zur Genetik des Rotwildes in Bayern. Ich begleite Andreas König ins Labor der TU München. Hier werden derzeit 3000 Genproben von Hirschen aus ganz Bayern ausgewertet, jeweils 300 Tiere aus jedem der 10 bayerischen Rotwildgebiete. Es ist eine groß angelegte Studie im Auftrag des Freistaats, um herauszufinden, wie geht es dem Rotwild in Bayern.
Da haben Sie jetzt die Hinterlauflängen, glaube ich, schon direkt gemessen. Das heißt,
die wurde schon gemessen. Genau.
Denn während die Tiere im Bayerischen Wald auf großer Fläche wandern können, sind sie in anderen Regionen eingeengt. Zwischen den einzelnen Rotwildgebieten sind keine Wanderungen möglich. Hier findet also auch kein genetischer Austausch statt. Mit der Folge, dass sehr kleine Populationen mit der Zeit genetisch verarmen.
Und da haben wir natürlich heute das Problem, dass wir hier sehr viele Krankheiten in diesen Populationen haben. Das heißt, die Anfälligkeit für Krankheiten, gerade jetzt auch mit dem Klimawandel, die Chance, sich anzupassen einer Population an Veränderungen in der Umwelt, sind natürlich deutlich größer, wenn ich einen großen genetischen Pool habe, wie wenn ich einen sehr kleinen Pool habe. Und je kleiner der Pool ist, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Teilpopulation dann auch ausstirbt.
Gut, ersten haben wir, wunderbar. Machen wir mit einem Schmaltierwald, oder?
Ja, hole ich die Probe?
Ja, perfekt, ich schreibe schon mal.
Er bekommt die Rohrmarke 45.
Ja.
030.
030, alles klar. Gut.
Andreas König dreht vorsichtig den Schädel des Hirsches auf dem Labortisch, damit seine Kollegin eine Gewebeprobe aus dem Ohr stanzen kann.
Den Schmalspitze haben wir gerade schon beprobt. Wir müssen gleich nochmal den Unterkiefer rausnehmen. Mhm. Jetzt bei ihr jetzt als zweites.
Neben der Genprobe messen die Wissenschaftler noch die Länge von Hinterfuß und Unterkiefer des jeweiligen Tieres. Zusammen mit dem Gewicht entsteht so ein Gesamteindruck der genetischen und körperlichen Ausstattung einer Rotwildpopulation.
Dann nehmen wir von dem Kiefer natürlich noch das Alter. Dazu wird dann der zweite Teil von dem Kiefer aufgesägt. Und das ist natürlich auch nochmal ganz wichtiger Hinweis, dass wir hier Tiere von verschiedenen Altersklassen haben, weil wir wollen ja sozusagen auf die effektive Populationsgröße hinterher rausgehen, aus wie viele verschiedene Individuen genetisch gesehen sich hier dann reproduzieren können, was eben dann wieder ein Maß ist, ob eine Population stabil ist oder ob wir hier schon genetischen Flaschenhals hätten in einer Population.
Der genetische Flaschenhals, also die starke genetische Verarmung einer Art, ist durchaus ein reales Szenario, vor allem bei kleinen Populationen. Im schleswig-holsteinischen Rotwildgebiet Hasselbusch werden seit Jahren kranke und blinde Tiere gefunden, sowie Hirsche mit verkürztem Unterkiefer. Vermutlich eine Folge von Inzucht. Auch Bayern hat ein Rotwildgebiet, das Andreas König Sorge bereitet. Die Isarauen bei Freising, Bayerns kleinstes Hirschrevier. Etwa 300 Tiere leben hier. Für die Stabilität einer Population braucht es jedoch rund 500 fortpflanzungsfähige Tiere oder den Austausch mit anderen Populationen.
Die Isarauen werden spannend. Die sind rundum abgeschnitten von verschiedenen Autobahnen. Das Rotwild müsste einmal durch München durchlaufen, was sie wahrscheinlich nicht machen. Außenrum sind Autobahnen, selbst das Rotwildgebiet ist mit einer Bahnlinie und eine Autobahn getrennt, dazu mit dem Flughafen. Also ich würde sagen, das wird spannend, was da rauskommt.
Die Ergebnisse der Bayerischen Rotwildstudie sollen im Frühjahr 2026 vorliegen. Zurück in den Bayerischen Wald. Der Bayerische Wald ist wohl das am besten untersuchte Rotwildgebiet Bayerns. Hier werden seit den 1970er Jahren Erkenntnisse gesammelt, die auch anderen Regionen helfen könnten, das Verhalten der Hirsche besser zu verstehen. Es geht um ein modernes Rotwildmanagement. Denn das ist mehr als nur Jagd. Es bedeutet, die Lebensweise und die Bedürfnisse einer Tierart so zu kennen, dass man ihr auch in einer dicht besiedelten Kulturlandschaft geeignete Lebensräume, Ruhezonen und Wanderrouten einräumt.
Da unten stehen sie. Ja. Ja, das ist quasi ein kleines Rudel. In dem Fall sehe ich jetzt gerade 4 Tiere. Die haben hier direkt oben am Wegrand gestanden und sind jetzt da runtergelaufen und stehen jetzt da unten am Bach.
Im Nationalpark Bayerischer Wald bin ich mit Marco Heurich im Tierfreigehege bei Neuschönau verabredet. Der Leiter des Nationalparks hat keine 100 Meter von uns entfernt ein Rudel Hirschkühe mit ihren Jungen entdeckt. Auch in der Natur ein typisches Bild. Denn Hirsche sind sehr soziale Tiere. Während die Männchen die meiste Zeit des Jahres allein leben und nur zur Brunft die Nähe der Weibchen suchen, schließen sich die Hirschkühe zu weiblich geführten Rudeln zusammen.
Bei den Rudel gibt es ein Leittier, das diese Rudel führt. Aber die zentrale Einheit ist quasi die Mutter mit ihren Kindern. Und das Faszinierende ist, dass die ganz viel Erfahrung an ihre Jungtiere weitergeben. Also man spricht vom Tradieren, also Tradition weitergeben. Und wir sehen das auch, dass wenn jetzt quasi ein Muttertier seinen Einstand in einem bestimmten Gebiet hat und dann mit den Jungtieren auch irgendwo hinwandert, dass dann die Jungtiere eben diesen Einstand, aber auch die Wandergebiete meistens ihr ganzes Leben auch weiter aufsuchen und da leben.
Marco Heurich arbeitet seit 26 Jahren im Nationalpark. Der einst dichte, dunkle Wald hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Hunderte Hektar Fichten sind dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen. Stürme und Windwürfe haben eine bizarre Landschaft von Baumstümpfen, umgekippten Wurzeltellern und toten Bäumen hinterlassen. Dazwischen sprießen junge Bäume aus dem Boden, Gräser, frisches Grün. Eine faszinierende Beobachtungsfläche für jede Forstwissenschaftlerin, aber auch für Wildbiologen. Denn hier finden die Hirsche reichlich Nahrung.
Das Rotwild profitiert stark durch diese offenen Bereiche. Das haben wir uns auch in mehreren Studien angeguckt, dass nach diesem Absterben, wenn die Vegetation kommt, dass das dann die Magnete sind, wo die Hirsche hingehen, wo sie Nahrung aufnehmen, bis dann der junge Wald wieder nachkommt. Und wenn dann die Waldverjüngung wieder dicht wird und der Wald sich schließt, dann suchen sich die Hirsche andere Bereiche eben, wo sie viel Nahrung finden.
Es ist ein Lebensraum im ständigen Wandel. Ein nachhaltiges, artgerechtes Wildmanagement muss auf diese Veränderungen reagieren, sagt Heurich. In einem Wirtschaftswald würde man diese Flächen stärker bejagen, um die jungen Bäume vor Fraß zu schützen. Im Nationalpark dagegen lässt man Natur Natur sein, auch mit Blick auf das Rotwild. Trotzdem muss das Rotwild seit einigen Jahren einen neuen Jäger fürchten. Der Wolf ist zurückgekehrt in den Bayerischen Wald. 7 Rudel sollen im Grenzland zwischen Tschechien und Bayern leben. Auf meiner Reise berichten mir Förster und Wildbiologen von Wolfsbegegnungen im Wald. Erste Hirsche sollen bereits vom Wolf gerissen worden sein.
Aus Forschungssicht ist das natürlich sehr spannend. Hat der Wolf überhaupt in unserer stark vom Menschen dominierten Landschaft Effekte? Also sprich, wo der Wolf jagt, wächst der Wald. Oder sind bei uns in unserer Landschaft die Effekte durch den Menschen, durch die Landwirtschaft, durch die Forstwirtschaft, durch die Bejagung viel größer als die, die der Wolf auslösen kann? Und das ist natürlich spannend, das eben in unserer Landschaft zu untersuchen. Die meisten Studien, die wir bislang haben, stammen aus relativ naturnahen Gebieten, wie beispielsweise dem Yellowstone-Nationalpark, wo man die Rückkehr der Wölfe intensiv untersucht hat. Und die haben im Yellowstone festgestellt, dass die Anzahl der Wapiti, also der Verwandte von unserem Rothirsch, dass da der Bestand von 17.000 bis 20.000 auf 7.000 abgesunken ist.
Marco Heurich arbeitet mit Wildbiologen in ganz Deutschland zusammen. Die Erkenntnisse, die der Nationalpark Bayerischer Wald sammelt, fließen in eine europäische Datenbank ein. Demnächst soll es ein eigenes Forschungsprojekt für den Wolf geben. Der tschechische Nationalpark Šumava hat bereits einige Wölfe mit GPS-Sendern ausgestattet. Auf deutscher Seite lässt Marco Heurich seine besenderten Hirsche momentan intensiver denn je beobachten. Und die Wissenschaftler sammeln systematisch den Kot der Tiere, in der Fachsprache Losung.
Wenn wir Kot finden, dann können wir gucken, was fressen die. Das machen wir sowohl beim Wolf als auch beim Rothirsch. Man kann auch einfach die Haare analysieren, die sich in der Losung befinden. Und aus der Losung bekommt man auch raus, um welches Tier es sich handelt. Das heißt, man kann zum einen aus der Losung bestimmen, wie viele Hirsche sind im Gebiet. Und genauso kann ich das auch bei den Wölfen machen. Da sind es halt viel weniger Tiere, da zählt dann das Individuum. Dann weiß ich halt, dieses Tier ist in dem Gebiet.
Eine andere Möglichkeit, einen Überblick über Anzahl und Verteilung von Wildtieren zu bekommen, ist die Wildkamera. Zurück zu Wiebke Peters von der Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft. Wir sind 20 Kilometer gefahren. Denn die Wildbiologin hat, neben dem Einsammeln des GPS-Halsbandes, noch einen anderen Auftrag. Sie soll die Wildkameras auslesen. 60 Stück hat die LWF im Forstbetrieb Neureichenau verteilt.
Diese Aufnahmen brauchen wir, um quasi ein flächendeckendes Bild über die Wildaktivität zu erhalten. Das heißt, diese Kameras stehen in einem bestimmten vordefinierten Raster und die nehmen uns quasi das ganze Jahr über Fotos von der Wildaktivität auf. Das heißt, wir wissen, wie viele Tiere wo zu welcher Jahreszeit und zu welcher Tageszeit auch auftauchen. Also sie sind so ein bisschen wie stille Beobachter, wenn wir nicht immer im Feld sein können.
Ich bin gespannt, was uns erwartet. Wird die Kamera neben Hirschen auch einen Luchs oder Wolf fotografiert haben? Wiebke Peters muss schmunzeln.
Wir hatten mal einen Elch, das ist natürlich auch sehr schön. Und denen hatten wir lustigerweise quasi nur die Beine. Also man hat nur so große, sehr, sehr lange Beine gesehen, die aber eindeutig einem Elch zuzuordnen waren.
Wir stapfen einen lichten Hang hinauf. Auch hier ist der Wald im Wandel begriffen. Während Peters nach ihrer Wildkamera sucht, fällen Waldarbeiter nur wenige hundert Meter entfernt vom Borkenkäfer befallene Fichten.
Mit den Fellarbeiten kann es sein, vielleicht unsere Fotofalle auch nicht mehr. Da hängt, wo wir glauben, dass sie hängt.
Wir haben Glück. Die Männer haben den Baum so hoch abgesägt, dass die auf Bauchhöhe angebrachte Kamera heil geblieben ist.
So, dann schauen wir mal. Ja, und spannend ist natürlich immer dann der Moment, wenn man sich die Fotos ansehen kann und sehen kann, ob die Kamera hoffentlich durchgelaufen ist.
Alle 5 Monate werden die Wildkameras kontrolliert.
Gut.
Wiebke Peters schiebt die SD-Karte in ihr Laptop. 54 Aufnahmen wurden über den Winter gemacht.
Aha, wir haben Rotwild, was jetzt nicht überraschend ist. Genau,
oh, Rotwild. Aber wir haben noch aber auch was anders drauf.
Ja, ich glaube, das ist ein Fuchs oder so dunkel irgendwie.
Ja, sieht nach Fuchs aus, ist auch nicht ganz drauf.
Ja, also Erfolg jedenfalls. Die Kamera hat den Winter durchgelaufen. Wir haben Bilder machen können und die müssen jetzt eben erst zu uns an die LWF und da schauen sich dann die Hilfskräfte oder die KI die Fotos an, klassifizieren, was ist auf den Fotos drauf und dann können wir die nutzen für unsere Auswertungen.
Mhm. Wiebke Peters wechselt die Batterien, löscht die Speicherkarte und legt sie zurück in die Kamera. Okay,
dann kommt sie wieder in ihr Schutzhäuschen.
Die stille Beobachtung geht weiter. Und ich beginne zu verstehen, was es bedeutet, ein wildes Tier zu erforschen. Es ist eine ständige Suche nach Spuren, Zeichen und Hinterlassenschaften, die Aufschluss geben könnten über den Zustand einer Wildtierpopulation.
Genau, das ist so das Los der Wildtierforschung, dass man eben die Tiere selten wirklich vor die Augen bekommt. Bei ganz, ganz heimlichen Arten wie dem Luchs ist es fast unmöglich, dass man sein Studienobjekt mal in die Hände bekommt. Bei Rotwild geht es nur noch, da kriegt man schon öfter mal eins vor die Augen. Aber ansonsten ist das mehr so eine forensische Sache. Also mit den gleichen Methoden würde man zum Beispiel Verbrechen aufklären wollen. So, dann sind wir hier fertig und gehen zur nächsten Kamera. Schauen wir mal, was da drauf ist.
Die Wildbiologin klopft sich die Erde von den Hosen und geht den Hang hinab zum Auto. Peters hat an diesem Tag noch einige Fotofallen zu kontrollieren. Ich habe aber noch eine Bitte. Mir geht Sitka nicht aus dem Kopf. Die Hirschkuh, die sich vom Wintergatter aus auf den Weg in ihren Sommerlebensraum gemacht hat. Wie weit wird sie gekommen sein? Wiebke Peters wirft noch einmal das Ortungsgerät an und gibt Sitkas Code ein.
Siehe da, Sitka ist irgendwo hier und ist gar nicht so weit weg. Also der Ausschlag ist tatsächlich sehr, sehr hoch. Das heißt, die Hirschkuh hat uns gehört. Ich kann auf jeden Fall wahrnehmen, dass sie sich auch hin und her bewegt. Sie hat uns schon wahrgenommen. Also wir sind wirklich unglaublich dicht dran. Also ich würde wetten, so keine 100 Meter.
Wir stehen jetzt hier unweit einer Forststraße im Wald und wahrscheinlich 100 Meter entfernt in diesem Gebüsch, wo man jetzt nicht durchschauen kann, steht eine Rotwildkuh.
Und wahrscheinlich nicht nur eine. Also die steht wahrscheinlich auch mit ihrem Jungen vom letzten Jahr da oder vielleicht ein größeres Rudel, das wissen wir ja nicht. Wir haben ja nur ein Tier in dieser Gruppe besendet. Aber die ist auf jeden Fall hier. Und das finde ich eigentlich auch das Faszinierende mit an dieser Forschung. Das wird einem noch stärker vor Augen geführt, wie sehr man in dem Wohnzimmer quasi der Wildtiere agiert. Also hier, wenn sie in den Wald gekommen wären, hätten sie nicht gewusst, dass die hier in der Nähe ist. Also sie wären einfach so durch den Wald gelaufen und hätten das wahrgenommen, was sie sehen. Aber da ist ja noch viel mehr im Unterholz und versteckt.
Das Geräusch wird leiser. Sitka bewegt sich weg von uns. 3 Wochen später schreibt mir Wiebke Peters eine Nachricht. Sitka ist weiter zur tschechischen Grenze gewandert. Vielleicht wird sie tatsächlich den Sommer im Nationalpark Šumava verbringen. Und wer weiß, falls der nächste Winter wieder so mild wird, könnte es genauso gut sein, dass Sitka mit ihrem Rudel gar nicht zur Fütterung ins Wintergatter kommt. Wiebke Peters wird all das weiter beobachten und dokumentieren. Die klimatischen Veränderungen könnten das Leben der Rothirsche tatsächlich stärker beeinflussen als bisher angenommen. Und darauf muss das Wildtiermanagement im Bayerischen Wald reagieren. Das war IQ Wissenschaft und Forschung, heute mit dem Thema Hirsche in Not. Wie kann die Forschung dem Rotwild helfen? Fürs Zuhören dankt Kirsten Zesewitz.